die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur 50. Folge der IT-Woche. Nach vier ist uns allerdings nicht zumut. Einerseits ist immer noch der Krieg in der Ukraine, der uns sehr betroffen macht. Aber andererseits sind auch Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen und zum ersten Mal auf die hiesige kritische Infrastruktur. Besonders aktiv scheinen dabei auch die Hackerbanden Lapsus und Lockbit zu sein. Bei mir im Studio hockt Christian Wingeier und Philipp Anz, die sich intensiv mit den Angriffen und den Kriminellen auseinandergesetzt haben. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Lapsus und Lockbit oder gibt es vor allem Unterschiede?
Eine Gemeinsamkeit ist, dass die beide sehr, sehr aktiv sind. Zur Zeit, wobei Lockbit schon länger unterwegs ist, also 2021 das letzte Jahr hat gezeigt, dass das die aktivste Ransomband, die weltweit ist, also ein Drittel von allen Angriffen, gehen auf Lockbit 2.0 zurück. Lapsus ist eine neuere Crew oder Gang, wo eigentlich erst also seit Ende letztem Jahr und jetzt in dem Jahr immer mehr in der Öffentlichkeit steht. Es gibt aber eigentlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, weil Lockbit ist wirklich so eine klassische Anführungszeichen Ransomware-Bande, die Daten verschlüsselt und gleichzeitig abgreift und die angegriffenen Organisationen und Unternehmen versucht mit dem zu erpressen, während bei Lapsus ist bis jetzt eigentlich noch nicht bekannt, dass die Daten verschlüsselt, sondern die suchen vor allem Zugang zu IT-Systemen, hacken sich dort rein und greifen dann Daten.
Aber was sie mit diesen Daten machen, weiss man nicht. Ob sie auch Lösegeldforderungen erpressen oder andere Sachen. Also es wird nicht um Geld gehen, schlussendlich, nehme ich mal an, oder?
Ja, das geht. Also es ist dort eher so, dass sie dann Daten quasi klauen und damit drohen, dass die veröffentlicht werden, entsprechende Unternehmen nicht gewisse Summen quasi zahlen. Es gibt dann aber auch andere Sachen, zum Beispiel bei Nvidia haben sie zum Beispiel gefordert, dass die Daten würden veröffentlichen, wenn Nvidia nicht gewisse Treiber würde veröffentlichen, wo sie für ihre Grafikkarten haben, wo Leistungen dann reduzieren, was dazu führt, dass zum Beispiel beim Mining von Kryptowährungen nicht die volle Leistung kann ausgenutzt werden von diesen Karten.
Bei Lapsus ist mir aufgefallen, dass sie vor allem über Telegram-Kanal kommunizieren und manchmal schon lustige oder überraschende Sachen, wie wir machen jetzt mal Ferien.
Ja, genau, ja.
Also Hackerbandinnen brauchen offenbar ab und zu mal Ferien und dann sagen sie, ja, wir kommunizieren jetzt halt mal eine Zeit lang nichts. Wer steckt hinter Lapsus, wo auf diese Art und Weise kommuniziert?
Ja, also vermutet wird dahinter eine Gruppe aus Südamerika, respektive aus Brasilien. Vor allem auch, weil die ersten Ziele von dieser Gruppe sind aus dem Land gewesen. Und später sind dann auch weitere portugiesisch sprechende Unternehmen dazugekommen, unter anderem auch Vodafone Portugal. Jetzt hat es aber gerade letzte Woche hat's noch einen Report gegeben aus Grossbritannien. Dort hat BBC berichtet, dass sich bei Lapsus aber auch könnte um Teenager aus der UK handeln. Die Londoner Polizei hat mitgeteilt, dass sie 7 Menschen zwischen 16 und 21 verhaftet hat und dass vermutet wird, dass gerade der 16-Jährige aus Oxford auch könnte der Anführer von Lapsus sein. Die Polizei hat dann weiter geteilt, dass Personen im Rahmen von den Ermittlungen wieder freigelassen worden sind und dass es auch zu keiner offiziellen Anklage gegen die Personen gekommen ist.
Das ist so der Klassiker, den man sich früher vorgestellt hat, so einen pickligen Teenie, der in seinem Kinderzimmer Computersachen macht und dann plötzlich irgendwo in ein System reingerutscht oder reingehackt ist.
Ja, und dann steht das FBI vor der Tür.
Ja, genau. Aber gleich, obwohl ja offenbar Teenies dahinter sollen stecken, unter anderem, sind tatsächlich sehr namhafte Unternehmen auf der Opferliste von Lapsus. Eben, wo davon hast du gesagt? Okta, Globant, Nvidia, Samsung, Ubisoft, LG, Microsoft, alle stehen auf der Liste von Lapsus. Wie kann das sein, dass sich so grosse Unternehmen so lassen übertöpeln?
Ja, also so wie es aussieht, arbeiten die Bande auch mit sogenanntem Social Engineering. Also sie versuchen über Personen eigentlich, dass also indem Personen manipuliert werden, dass man sich einen Zugang dann zu den Systemen verschaffen kann. Oder es gibt auch, dass auf ihrem Telegram-Kanal dann Insider von gewissen Firmen gesucht werden, die dann die Zugänge herstellen, ganz bewusst und gegen Bezahlung.
Im Unterschied zu Lapsus hat Lockbit konkrete Schweizer Ziele sich ausgesucht, im Gesundheitswesen notabene. Einerseits das Altersheim Kreuz und andererseits 2 Arztpraxen in Neuenburg. Also es ist zum ersten Mal eigentlich so, dass die kritische Infrastruktur des Gesundheitswesens von der Schweiz Ziel wird von so angegriffen. Was hat das zu bedeuten?
Das ist so. Lockbit hat bis jetzt eigentlich in der Schweiz auch schon, ist schon länger aktiv da, hat aber bis jetzt vor allem Unternehmen, KMUs oder manchmal auch mal ein grösseres angegriffen, dass jetzt plötzlich da Gesundheitseinrichtungen oder Pflegeeinrichtungen ins Visier geraten ist für die Schweiz neu. Im Ausland ist das, glaube ich, bei Lockbit auch mal schon der Fall gewesen. Es zeigt einfach wirklich, dass die vor nichts Halt machen. Die Auswirkungen sind jetzt noch nicht so ganz klar, also oder vielleicht je nachdem auch unterschiedlich. Drei Linden gibt im Moment noch keine Auskunft, was überhaupt passiert ist, was für Auswirkungen da gewesen sind. Sagt nur, ja, wir sind angegriffen worden. Lockbit droht mit Datenveröffentlichung. Also man muss sich das mal ein bisschen vorstellen. In dem Alterszentrum leben rund 50, im Schnitt 85-jährige Menschen und werden von den entsprechenden Personen betreut. Und dann sollen da plötzlich Daten über so Personen auftauchen. Im Fall von der Arztpraxis im Kanton Neuburg sind die Daten auftaucht im Darknet und das ist muss ein sehr grosses Paket sein. Nur schon von zwei Arztpraxen, also über 40.000 Patientendateien und da hat es sehr, sehr sensible Sachen natürlich darunter offenbar langjährige Krankenakten. Laut Leton, wo die Daten untersucht hat, ist zum Beispiel auch ein HIV-positiver Mensch darunter oder jemand, der mal drogenabhängig war und dann über Jahre versucht hat, von dieser Sucht wegzukommen. Also das sind sehr, sehr heikle Daten, die da auftaucht sind.
Müssen wir befürchten, dass das nur der Anfang ist, auf was so Angriff auf so Schweizer Institutionen aus dem Gesundheitswesen konkret betrifft?
Man befürchtet schon lange, man weist immer wieder darauf hin, das NCSC sagt das, Cybersecurity-Experten sagen das, also etwas, wo man am meisten Angst hat, dass das immer mehr ins Visier von so Hacker gerade, das ist das Gesundheitssystem, bis jetzt ist zum Glück noch nicht so viel passiert und es wird sich einfach zeigen, wie gut ist das System, also sagen wir von den Spitälern über öffentliche Organisationen bis halt zu Arztpraxen, wie gut sind die geschützt, wenn es losgeht?
Ich kürzlich mit einem Experten geredet und er hat gesagt, sinngemäss, die Chefetage von Schweizer Firmen oder eben Organisationen interessieren sich entweder nicht für IT-Security oder sie verstehen nichts davon. Im schlimmsten Fall sogar beides. Könnte echt auch etwas Wahres dran sein?
Da ist vermutlich etwas Wahres dran. Sicher nicht in jedem Fall. Also, es hat eine Sensibilisierung oder sicher auch eine verstärkte Awareness stattgefunden. Aber es ist immer noch so, dass das vermutlich häufig ist. Die Frage mal, die erste Frage, was kostet uns da? Also, ohne vielleicht die zu kalkulieren, dass der Schaden, der daraus kann, wenn es da um einiges höher kann sein, als wenn man jetzt halt vielleicht muss in die IT-Security investieren.
Ja, und das, also meiner Meinung nach ist es schwierig, quasi Kompetenz mitzubringen zur Führung von einem Unternehmen und gleichzeitig auch etwas können von Cybersicherheit zu verstehen, oder? Das sollte einem aber nicht davon abhalten, dass man dann halt fähige Leute für die Verteidigung von der eigenen IT-Infrastruktur anstellt.
Sofern die auf dem Markt verfügbar sind, natürlich. Das ist sicher so, ja. Definitiv. Eine andere Dimension, zumindest zahlenmässig, hat der Angriff auf ein Bezahlsystem von einem Online-Game gehabt, wo 600 Millionen Dollar an Kryptowährungen gestohlen wurden. Wir staunen bei diesem Fall zwei Sachen. Einerseits, dass ein banales Online-Spiel so viel Geld anhäufen kann. Und andererseits, dass nachher das Spiel seine Konten nicht entsprechend schützen kann, dass das Geld sicher ist tatsächlich.
Ja, also ich nehme sonst mal zum ersten Teil von der Frage Bezug. Also kann man das schnell angeschaut, das Spiel. Und dann geht es darum, dass Spieler mit sogenannten NFTs eigentlich spielen. Das ist quasi ihr Spielcharakter. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man den kann aufziehen und quasi stärker, grösser oder schöner machen und dann nachher auch kann handeln über das Spiel. Und so ist das entstanden, dass da so viel Geld eigentlich in Kryptowährungen zusammengekommen ist. Also das ist so viel, dass es zum Beispiel in den Philippinen mittlerweile als ein erstrebenswerter Beruf gilt, wenn man sich quasi so sein Geld verdient. Es gibt dann aber auch Kritiker, die sagen, weil man die NFTs kauft, weil man hofft, dass es nachher Preissteigerung gibt, wenn man die weiterentwickelt, hat das ganze Game durchaus aber auch einen Charakter von einem Schneeballsystem. Wieso das Geld nicht ausreichend geschützt ist und somit hat können gestohlen werden, das ist bis heute nicht bekannt, wird meiner Ansicht nach aber mittlerweile auch noch untersucht.
Irgendwie erinnert mich das Spiel, wie du jetzt erklärt hast, an ein Tamagotchi.
Ist das, ja, hat das, genau. Ist das Prinzip eigentlich? Ja, also es heisst auch Axolotl Pokémon oder Tamagotchi angelehnte Figuren, ja.
Tja, Das Revival.
Millionen verdienen mit Tamagotchi.
Ja, absolut. Wenn man das nur schon damals gewusst hätte.
Eben, und tatsächlich ist es so, dass das Jahr 2022 noch jung ist und schon so viel passiert ist. Und wir können vielleicht kurz zurückschauen, um eine Ahnung und ein Gespür zu bekommen, was uns noch erwartet. Die Kriminalstatistik vom Jahr 2021 ist erschienen und ist wahrscheinlich auch wieder ein Rekord gewesen, nicht wahr?
Ja, genau, ja. Also insgesamt sind 30'000 Cybervorfälle in der Schweiz gemeldet worden. Das sind 24% noch mehr als letztes Jahr und entspricht im Durchschnitt 83 digitalen Delikten pro Tag. Der Grossteil von diesen Gesetzesverstössen ist im Bereich von der Wirtschaftskriminalität im Internet angesiedelt gewesen, gefolgt von Cybersexualdelikt und Cyberrufschädigungen. Gerade bei dieser Cyberwirtschaftskriminalität ist es zu einem Zuwachs von über 30% gekommen. Und ein Grossteil von denen ist unter die Kategorie Cyberbetrug gefallen. Das macht fast 2/3 von all diesen Fällen aus.
Also Cyberwirtschaftskriminalität, das sind wahrscheinlich auch die Ransomware-Attacken, die wir jetzt am Anfang des Gesprächs darüber geredet haben, vermutlich, oder?
Ja, genau, das wird auch reingenommen. Also was man dort so ein bisschen sieht, eben Betrug hat sicher zugenommen. Dann haben wir aber auch Sachen wie DDoS-Attacken oder Spyware haben eher abgenommen. Hingegen auf der anderen Seite sind fast doppelt so viele Phishing-Attacken wie noch 2021 verzeichnet worden.
Das ist schon wahnsinnig viel. Jetzt ist, was wir aufnehmen, ist Donnerstagmittag und dann sind seit Mitternacht bis jetzt schon über 40 Delikte verübt worden, muss ich das mal vorstellen.
Absolut, ja. Und die Chance, dass die aufgeklärt werden, wird immer weniger. Also neben dem, dass die Anzahl Delikte quasi zugenommen hat, ist die Aufklärungsquote von diesen Delikten um fast 10% gesunken.
Das haben wir jetzt noch im Fall von Lapsus gesehen, also eben 7 Leute verhaftet worden in dieser Ferie, genau in dieser Ferienwoche angeblich, oder wirklich, wo Lapsus sich nicht mehr gemeldet hat, der Telegram-Kanal ruhig war und kaum recht sind die Ferien vorbei, ist es wieder losgegangen. Also man sieht, wenn es mal zu Verhaftungen kommt, heisst das immer noch, das muss noch nichts heissen, dass die Gruppe ist vielleicht viel, viel grösser oder nur wenn jemand ein Know-how hat von der, kann der in relativ schneller Zeit wieder eine völlig neue Bande aufbauen.
Ja, also ein Lapsus hat auch auf ihrem Telegram-Kanal geschrieben, dass sie von dem nicht betroffen gewesen seien.
Was ich noch spannend gefunden habe bei dem Lapsus-Case, ist, dass die Verhaftung offenbar auf eine Denunzierung von anderen Hackerbanden überhaupt ist möglich gewesen. Also sie sind quasi demaskiert worden von einer anderen Bande.
Das ist etwas, was immer mal wieder passieren kann. Also gerade wenn Cyberkriminelle schon länger in dem Business sind, also man kennt das ja seit Jahrzehnten von Mafia-Strukturen, wenn da jemand Neues auftaucht und versucht, in ein Revier oder in ein Gewerbe, in ein kriminelles Geschäft einzudringen, wo schon lange besetzt ist, dass dann die Leute reagieren und natürlich versuchen, ihre Freunde zu verteidigen, also auch Hackerbande dann finden, ja hallo, wir sind da schon lange unterwegs, ihr wollt jetzt da auch rein und ihr wollt unser Geld oder unsere Erpressungen, unser Lösegeld streitig machen und dann natürlich denunzieren. Das ist eine Variante, um einen Konkurrenten auszuschalten.
Ja, und ähnlich haben wir ja auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt jetzt gesehen, wo Hackerbanden dann gegenseitig auf sich los sind und einander auch gegenseitig geoutet haben.
Genau. Danke für das Gespräch. Ich habe es interessant gefunden. Bin gespannt auf das Feedback von euch, liebe Leserinnen und Leser. Wir freuen uns über jedes E-Mail an redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.